die Offenbarung Jesu Christi Nummer 2.
Namen des Bundes. Ich habe in den vorherigen Artikeln vieles untergebracht, um zu Beginn einige grundlegende Orientierungspunkte zu setzen. Ich werde nun versuchen, mich stärker auf das eigentliche Thema zu konzentrieren. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Von Anfang an hat Gott versucht, unser Verständnis davon zu vertiefen, wer und was er ist. Dabei hat er verschiedene Mittel eingesetzt, um den Menschen zu helfen, zu verstehen, was von ihm offenbart wurde. Und eines dieser Mittel ist sein Gebrauch von Namen, sowohl der vielen Namen, die in der Schrift für Gott verwendet werden, als auch der Namen, die seinen auserwählten Vertretern gegeben werden. Er wählt Vertreter des Bösen und des Guten.
Er hat auch die heilszeitlichen Veränderungen bei seinem erwählten Bundesvolk genutzt, um das Verständnis seines Charakters im Laufe der Geschichte schrittweise zu mehren. Daher zeugen die historischen Berichte über heilszeitliche Veränderungen des Bundes in vielfältiger Weise ebenfalls von der Verdeutlichung der Wahrheit über seinen Charakter und seine Natur.
Wenn wir das erste Kapitel der Offenbarung als Einleitung und Schlüssel für die folgenden Kapitel betrachten, finden wir in diesem Anfangskapitel bestimmte Wahrheiten, die den Rest des Buches prägen. Eine dieser Wahrheiten betrifft, wer Jesus Christus ist und nicht einfach nur, dass er das Alpha und das Omega ist. Wenn im ersten Kapitel der Offenbarung eine Wahrheit dargelegt wird, dann ist sie ganz gewiss eine prüfende, gegenwärtige Wahrheit für die letzte Generation, wobei die letzte Generation die von Petrus bezeichnete auserwählte Generation ist.
Eines der Wesensmerkmale Christi, das wir untersucht haben, ist, dass Christus den Anfang vom Ende her erkennt. Die Zeit, in der Christus den Bund mit vielen für eine Woche bestätigte, stellt einen heilsgeschichtlichen Wechsel im Bund dar, nämlich vom buchstäblichen zum geistlichen Israel. Die in der Schrift aufgezeigten heilsgeschichtlichen Wechsel, die alle vom Zunehmen der Erkenntnis über den Charakter und das Wesen Christi zeugen, waren Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Christus, William Miller und die 144.000. Es gibt eine weitere Linie heilsgeschichtlicher Wechsel, die darüber gelegt ist und sieben Heilszeiten der Gemeinde Gottes ausweist, die durch die sieben Gemeinden in Offenbarung 2 und 3 dargestellt werden. Darauf werden wir jedoch noch nicht eingehen. Es gab einen heilsgeschichtlichen Wechsel bei Adam und Eva, dargestellt durch die Zeit vor ihrem Fall und nach ihrem Fall, und natürlich einen Wechsel der Heilszeiten von vor der Flut zu nach der Flut zur Zeit Noahs. All diese Linien tragen zu dem Licht bei, mit dem wir uns befassen, doch richten wir unseren Blick jetzt auf das erwählte Volk.
Als Christus zu Beginn der Bundeswoche seinen Dienst begann, wurde er getauft.
Und Jesus ging, als er getauft war, sogleich aus dem Wasser. Und siehe, der Himmel tat sich ihm auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und sich auf ihn niederlassen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus 3, 16, 17.
Die allerersten Worte Gottes, als Jesus aus dem Wasser stieg und damit die Bundeswoche begann, bestanden in der Ankündigung des Vaters, dass Jesus der Sohn Gottes war. Wenn wir die Regel der ersten Erwähnung verstehen, ist diese Tatsache sehr bedeutsam, wenn nicht, dann weniger.
Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Genesis 1,1,2.
Wie in der Genesis sind bei der Salbungszeremonie drei Personen der Gottheit erkennbar.
Die Wahrheit, dass Jesus der Sohn Gottes, der Sohn Davids und der Menschensohn war, versetzte die Schriftgelehrten und Pharisäer in den nächsten 3,5 Jahren regelmäßig in Aufruhr. Bei seiner Taufe wurde Jesus prophetisch zu Jesus Christus. Als Jesus getauft wurde, wurde er zum Christus, das bedeutet der Gesalbte und entspricht im Hebräischen dem Wort Messias. Und natürlich erwarteten die Hebräer einen Messias und sie wussten, dass er der Sohn Davids sein würde. Als er gesalbt wurde, um die heiligsten 3,5 Jahre der Erdgeschichte zu beginnen, sah er den Heiligen Geist herabkommen und hörte die Stimme seines Vaters.
Es war eine sehr bedeutsame Salbungszeremonie, bei der die Botschaft, die über ihn und sein Werk verkündet wurde, lautete: Er war der Sohn Gottes. Noch beunruhigender für die Juden war nicht nur, dass er der Sohn Gottes war, sondern dass er als der Sohn Gottes beanspruchte, tatsächlich Gott zu sein. Die Juden konnten das, was sie als eine derart gotteslästerliche Behauptung ansahen, nicht hinnehmen.
das Dilemma der Juden ist das Dilemma Abrahams, denn Abraham war der Vater der Juden, der Vater des Bundes und auch das Symbol des Glaubens, der erforderlich ist, um die Bedingungen des Bundes einzuhalten.
Abrahams Beispiel für den Glauben, der nötig ist, um in eine Bundesbeziehung mit Gott einzutreten, setzt voraus, dass dein Glaube geprüft wird. Abrahams Prüfung, die erweisen sollte, ob sein Glaube echt war oder bloße Anmaßung, beruhte darauf zu zeigen, ob er Gottes Wort folgen würde, selbst wenn es dem zuvor gegebenen Wort Gottes zu widersprechen schien. Abraham wusste, dass Menschenopfer Mord sind und die götzendienerischen Praktiken der Völker darstellen, unter denen er damals lebte. Die Schriftgelehrten und Pharisäer wussten seit Beginn ihrer Bundesgeschichte, dass Gott nur ein einziger Gott ist, und sie wussten auch, dass Jesus beanspruchte, ein zweiter Gott zu sein. Sie wurden ihrer letzten Prüfung unterzogen.
Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Deuteronomium 6,4.
In dem Bericht, in dem Mose den vorangehenden Vers niederschrieb, hatte Gott Mose bereits gesagt, dass er von da an als Jehova bekannt sein sollte. Er sollte nicht länger nur der Herr, Gott, der Allmächtige sein, sondern von diesem Zeitpunkt an als Jehova bekannt sein. Gerade in eben diesem Bericht, in dem er das Verständnis seines Wesens, wie es durch seinen Namen zum Ausdruck kommt, weiter vertieft, teilt er dem alten Israel auch unmissverständlich mit, dass Gott ein einziger Gott ist. Was sollten die Juden zur Zeit Christi denken?
Später in seinem Wirken, als es im triumphalen Einzug in Jerusalem seinen Höhepunkt erreicht, sind die Juden abermals fassungslos, dass Jesus den Kindern erlaubt, sein Lob zu singen.
Und die Volksmengen, die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, gesegnet sei der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Matthäus 21,9.
Der Teil des Liedtextes, der die Pharisäer in Rage brachte, war der, der Jesus als den Sohn Davids bezeichnete und außerdem feststellte, dass der Sohn Davids der Name des Herrn war. Zu Beginn seines Dienstes, beim triumphalen Einzug und natürlich am Kreuz, gab es in der Kontroverse Aufruhr über den Namen Jesu.
Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht, der König der Juden, sondern schreibe, dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Johannes 19,21.
Natürlich wäre es im Wesentlichen korrekt gewesen, wenn Pilatus die Aufschrift so geändert hätte, dass sie lautete: Ich bin König der Juden, denn Ich bin war der Name, den Jesus wiederholt für sich in Anspruch nahm. Natürlich würden Menschen niemals diese fehlerhafte Logik anwenden, um Gottes Wort zu verändern, besonders wenn es die Geschichte vom Kreuz betrifft, oder? Jesus war der König der Juden, aber er war auch Ich bin. Insofern ist die Aussage Ich bin König der Juden in gewissem Sinne zutreffend, aber darum geht es nicht.
Vom Anfang über die Mitte bis zum Ende der 3,5 Jahre war sein Name ein Streitpunkt. Über die Reihe der Bundesnamen gäbe es vieles zu verstehen, aber hier möchte ich zeigen, dass es am Ende des alten Israels innerhalb der jüdischen Gemeinde eine Erschütterung gab, die mit dem Namen Christi zu tun hatte. Als Sohn Davids besaß er die Legitimation, der Messias zu sein. Als Sohn Gottes, im Sinne, dass er auch Gott ist, und als Menschensohn stellte Jesus das auserwählte Volk vor eine gewaltige Prüfung. Wie konnte dieser Mann beanspruchen, Gott zu sein und zugleich Gottes Sohn, wo doch Mose zu Beginn ihrer Bundesgeschichte so deutlich gelehrt hatte, dass Gott ein einziger Gott ist?
Doch genau das war der Sinn, weshalb Christus unter den Menschen wandelte. Gott war in ihm und versöhnte die Menschen mit sich selbst, und er tat dies, indem er die Menschen Jesus sehen ließ, der klar und unmissverständlich lehrte, dass wer ihn gesehen hat, den Vater gesehen hat. Diese Geschichte markiert das Ende des buchstäblichen Israel als Gottes auserwähltes Volk, und zu Beginn gab es eine ausgeprägte Kontroverse darüber, wer und was Gott ist.
Und der Pharao sprach:
Wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorchen und Israel ziehen lassen sollte? Ich kenne den Herrn nicht und ich werde Israel auch nicht ziehen lassen. Exodus 5,2.
Der Pharao steht nicht nur als Symbol atheistischen Widerstands gegen die Erkenntnis Gottes, sondern bringt auch das ägyptische Verständnis in Bezug auf den Gott Abrahams zum Ausdruck. Und der Herr hat wiederholt gesagt, dass seine wunderbaren Taten in Ägypten dazu dienten, der Menschheit zu erkennen zu geben, wer er ist. Die Anfangsgeschichte des buchstäblichen Israels als Gottes auserwähltes Volk ist ein Vorbild für das Ende.
In beiden Geschichten gibt es ein mangelndes Verständnis darüber, wer und was Gott ist, was mit seinen verschiedenen Namen zusammenhängt. Doch noch wichtiger für unsere Betrachtung ist, dass die Geschichte Christi am Ende Israels als des auserwählten Volkes erkennen lässt, dass ein Hauptgrund dafür, dass die Juden Anstoß daran nahmen, ihren Messias anzunehmen, darin lag, dass sie wussten, dass Gottes Wort zu Beginn ihrer Bundesgeschichte bezeugt hatte, dass er ein einziger Gott sei. Welch ein Dilemma!
Und danach wagten sie nicht mehr, ihm überhaupt irgendeine Frage zu stellen. Und er sprach zu ihnen: Wie sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Und David selbst sagt im Buch der Psalmen: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. David nennt ihn also Herr. Wie ist er dann sein Sohn? Lukas 20, 40, 44.
Dies ist die letzte Fragerunde für die Juden. Denn nach dieser Begegnung wagten sie nicht mehr, ihm überhaupt eine Frage zu stellen. Er hatte soeben die letzte Frage seines Dienstes für das verlorene Haus beantwortet. Und es gibt in der prophetischen Erzählung immer ein verlorenes Haus. Und dann bringt er das Thema seines Namens als der Sohn Davids und damit als der Messias zur Sprache. Während der gesamten 3,5 Jahre umfasst die Auseinandersetzung seine verschiedenen Namen, die seinen Charakter und seine Natur repräsentieren. Sein Name wird am Anfang thematisiert, bei seiner Taufe, und dann in seiner letzten Begegnung mit dem verlorenen Haus beim triumphalen Einzug und am Kreuz, neben anderen Stellen in den Evangelien.
Die Pharisäer hatten sich dicht um Jesus versammelt, als er die Frage des Schriftgelehrten beantwortete. Nun wandte er sich zu ihnen und stellte ihnen eine Frage: Was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Diese Frage sollte ihren Glauben in Bezug auf den Messias prüfen und zeigen, ob sie ihn lediglich als einen Menschen ansahen oder als den Sohn Gottes. Ein Chor von Stimmen antwortete: Der Sohn Davids. Dies war der Titel, den die Weissagung dem Messias gegeben hatte. Als Jesus durch seine mächtigen Wunder seine Göttlichkeit offenbarte, als er Kranke heilte und Tote auferweckte, fragte das Volk untereinander: Ist dies nicht der Sohn Davids? Die syrophönizische Frau, der blinde Bartimäus und viele andere hatten ihn um Hilfe angefleht. Erbarme dich meiner, o Herr, du Sohn Davids. Matthäus 15, 22. Als er in Jerusalem einritt, war er mit dem Jubelruf begrüßt worden: Hosianna, dem Sohn Davids. Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Matthäus 21, 9. Und die kleinen Kinder im Tempel hatten an jenem Tag diesen freudigen Ruf wiederholt. Doch viele, die Jesus den Sohn Davids nannten, erkannten seine Göttlichkeit nicht. Sie verstanden nicht, dass der Sohn Davids auch der Sohn Gottes war. Als Antwort auf die Aussage, dass Christus der Sohn Davids sei, sagte Jesus: Wie kann David ihn dann im Geist, der Geist der Inspiration von Gott, Herr nennen und sagen: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zu deinem Fußschemel mache? Wenn David ihn also Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Und niemand war imstande, ihm ein Wort zu antworten, noch wagte von jenem Tag an jemand, ihm weitere Fragen zu stellen. The Desire of Ages, 609.
Seine Salbung zum Messias und seine letzte Begegnung mit denen, die er zu retten gekommen war, drehten sich um seine Göttlichkeit, die Symbolik seiner Namen und natürlich die Regel der ersten Erwähnung. Jesus beendet sein unmittelbares Wirken für die Juden, indem er die Geschichte des historischen David nutzt, um über den geistlichen David zu lehren. Warum sollte David sich dazu äußern, wann der Herr dem Herrn sagt, sich mit ihm auf den Thron zu setzen? Weil König David am Anfang den geistlichen König David am Ende repräsentiert. Die einzige Möglichkeit, Jesu abschließende Aussage an das verlorene Haus richtig zu verstehen, bestand darin, die Regel der ersten Erwähnung anwenden zu können, was nicht möglich ist, wenn man die Regel nicht kennt.
Seine letzte Aussage an das verlorene Haus setzte ein Verständnis der Regel der ersten Erwähnung voraus, um überhaupt verstanden zu werden. Jesus gebrauchte David und Davids Sohn, um dem verlorenen Haus für seine letzte Aussage die Wahrheit darzulegen. Sie waren ja schließlich das Haus Davids gewesen. Jesus nahm daher den Vater, David, und kehrte ihn dem Sohn Davids zu. Und er nahm auch den Sohn, Davids, und kehrte ihn seinem Vater, Davids, zu. Er kehrte den Vater dem Kind zu, wie es für die Botschaft des Elia in den letzten Tagen geweissagt ist. Das war seine letzte Botschaft an das alte, buchstäbliche Israel und es war eine Elia-Botschaft, denn sie gründete auf der Regel der ersten Erwähnung.
Die Regel der ersten Erwähnung bestätigt daher auch Jesu Botschaft als eine Elia-Botschaft, und zwar auf Grundlage der Regel selbst. Die Regel der ersten Erwähnung verlangt, dass, wenn die Elia-Botschaft Johannes des Täufers die erste der letzten Warnbotschaften an das verlorene Haus Israels war, dann auch die ihnen zuletzt gegebene Botschaft die Elia-Botschaft sein würde. Und so war es.
Nachdem all dies gesagt ist, möchte ich nun einen Punkt daraus ableiten, der auf der Regel der ersten Erwähnung, dem Alpha und dem Omega, beruht. Am Anfang des alten Israels gab es eine Kontroverse über das Verständnis dessen, wer und was Gott ist, die dieselbe Kontroverse am Ende des alten Israels vorwegnahm. Am Ende des alten Israels bestand das Werk Christi auch darin, das verlorene Haus Israel zu lehren, wer und was Gott ist. In der Geschichte des Endes gab es einen Widerstand gegen Christus, der auf einer ursprünglichen Wahrheit beruhte, die am Anfang begründet worden war. Das moderne geistliche Israel wird in seiner Geschichte dieselben prophetischen Merkmale aufweisen.
Zu Beginn des Adventismus berichten Historiker, dass die Milleriten hauptsächlich aus zwei christlichen Konfessionen bestanden, den Methodisten und der Christian Connection. Die Grundüberzeugungen des Methodismus beruhten darauf, den richtigen christlichen Lebensstil zu führen. Sie hatten die Methode. Die Hauptüberzeugung der Christian Connection lässt sich als Ablehnung der katholischen Trinitätslehre zusammenfassen.
Soweit meine Recherchen reichen, hielt so gut wie die gesamte Führung der Milleriten an jener Lehre der Christian Connection fest. Es gibt viele Zweige der Seventh-day Adventist Reform Movement, SDARM, die weiterhin an dem ursprünglichen milleritischen Verständnis von Antitrinitarismus festhalten und es fördern. Ein Dilemma und eine aktuelle Quelle von Kontroversen für diejenigen, die am Pionierverständnis festhalten, war und wird immer sein, wie sie auf die vielen und verschiedenen Passagen reagieren sollen, in denen Schwester White der Lehrposition, an der sie festhalten und die sie verfechten, direkt widerspricht?
Mir ist aufgetragen zu sagen, den Ansichten derer, die nach fortgeschrittenen wissenschaftlichen Ideen suchen, ist nicht zu trauen. Es werden Darstellungen wie die folgenden gemacht. Der Vater ist wie das unsichtbare Licht, der Sohn ist wie das verkörperte Licht, der Geist ist das weithin ausgestrahlte Licht. Der Vater ist wie der Tau, unsichtbarer Dampf, der Sohn ist wie der in schöner Gestalt gesammelte Tau, der Geist ist wie der Tau, der auf den Sitz des Lebens gefallen ist. Eine weitere Darstellung: Der Vater ist wie der unsichtbare Dampf, der Sohn ist wie die bleierne Wolke, der Geist ist Regen, der gefallen ist und in erfrischender Kraft wirkt. Alle diese spiritistischen Darstellungen sind bloßes Nichts. Sie sind unvollkommen, unwahr. Sie schwächen und schmälern die Majestät, der kein irdisches Ebenbild gleichkommt. Gott kann nicht mit den Dingen verglichen werden, die seine Hände gemacht haben. Dies sind bloß irdische Dinge, die aufgrund der Sünden des Menschen unter dem Fluch Gottes leiden. Der Vater lässt sich nicht durch die Dinge der Erde beschreiben. Der Vater ist alle Fülle der Gottheit leibhaftig und ist für das sterbliche Auge unsichtbar. Im Sohn ist die ganze Fülle der Gottheit offenbar geworden. Das Wort Gottes bezeugt ihn als das genaue Abbild seines Wesens. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Hier zeigt sich die Persönlichkeit des Vaters. Der Tröster, dessen Sendung Christus nach seiner Himmelfahrt verheißen hat, ist der Geist in der ganzen Fülle der Gottheit, der allen, die Christus als persönlichen Heiland annehmen und an ihn glauben, die Kraft der göttlichen Gnade offenbart. Es gibt drei lebendige Personen des himmlischen Trios. Im Namen dieser drei großen Mächte, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, werden diejenigen getauft, die Christus im lebendigen Glauben annehmen, und diese Mächte werden mit den gehorsamen Untertanen des Himmels in ihren Bemühungen zusammenwirken, das neue Leben in Christus zu leben. Special Testimonies, Series B, Nummer 7, 62, 63.
Die Passage setzt die Gesinnungen derjenigen, die den Vater, den Sohn und den Geist definierten, mit Dingen der Erde gleich. Dann sagt sie, der Vater kann nicht durch die Dinge der Erde beschrieben werden. Beachten Sie zwei Punkte, die sie hervorhebt, auch wenn einer wie ein Widerspruch klingen mag. Sie benennt eine falsche Beschreibung der Gottheit, die, wenn man so will, drei Götter annimmt. Es ist eine falsche Beschreibung der Gottheit, doch sie äußert sich nicht dazu, dass die falsche Definition der Gottheit auch deshalb falsch ist, weil sie die falsche Anzahl von Göttern in der Gottheit annimmt.
Beachte auch, dass sie sagt, die Dinge der Erde könnten nicht dazu benutzt werden, den Vater zu beschreiben.
In genau dieser Aussage benutzt sie selbst die Dinge der Erde. Es sind Menschen, die Kinder, Mütter, Väter, Tanten sowie Cousinen und Cousins haben. Und Jesus sagt uns, dass es im Himmel, auf der neu gemachten Erde, keine Heirat mehr geben wird, denn wir werden wie die Engel sein. Es gibt keine männlichen und weiblichen Engel. Die von Menschen verwendeten Begriffe, mit denen sie ihre Beziehungen zueinander definieren, sind von Gott verwendet worden, um uns über sein Wesen und seinen Charakter zu unterweisen. Doch selbst die Dinge der Erde, derer sich die Inspiration bedient hat, um Menschen über Gottes Charakter und Wesen zu belehren, sind unvollkommen.
Uns wurde mitgeteilt, dass es gibt drei lebendige Personen des himmlischen Trios, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Es ist ein Greuel, diesen drei Personen irdische spiritualistische Vorstellungen zuzuschreiben, aber es ist kein Greuel, den Namen dieser drei großen Mächte mit der biblischen Definition der Gottheit zu verbinden.
Die Prophetin sagt, der Name der drei großen Mächte, die die Gottheit bilden, sei der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wie bei jeder biblischen Wahrheit gilt, wird sie Zeile auf Zeile zusammengetragen, muss das vollständige Zeugnis aus allen offenbarten Wegmarken bestehen. Die Zeugnisse der Propheten sind zu verbinden. Daniel gibt Christus den Namen Palmoni unter anderen Namen, doch dies ist nur ein Beispiel. Johannes nennt ihn das Alpha und das Omega und Mose nennt ihn Jehova. Nach Ellen White ist sein Name der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Satan bringt unablässig das Falsche ein, um von der Wahrheit wegzuführen. Die allerletzte Verführung Satans wird darin bestehen, das Zeugnis des Geistes Gottes wirkungslos zu machen. Wo keine Offenbarung ist, geht das Volk zugrunde. Sprüche 29,18. Satan wird auf verschiedene Weise und durch unterschiedliche Werkzeuge listig wirken, um das Vertrauen von Gottes Überrestvolk in das wahre Zeugnis zu erschüttern. Es wird ein satanischer Hass gegen die Zeugnisse entfacht werden. Das Wirken Satans wird darauf abzielen, den Glauben der Gemeinden an sie zu erschüttern, aus folgendem Grund. Satan hat keine so freie Bahn, seine Täuschungen einzuführen und Seelen in seinen Verblendungen zu fesseln, wenn den Warnungen, Zurechtweisungen und Ratschlägen des Geistes Gottes Beachtung geschenkt wird. Ausgewählte Botschaften, Buch 1, 48.
Eine kurze Nebenbemerkung zu diesem Abschnitt. Johannes ist um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen auf die Insel Patmos verbannt worden. Es gibt zwei Zielgruppen für die Botschaft des dritten Engels. Diejenigen außerhalb des Adventismus und diejenigen innerhalb des Adventismus. Johannes repräsentiert einen Adventisten, der nicht nur von der Welt wegen seines Gehorsams gegenüber der Bibel verfolgt wird, sondern auch wegen seines Gehorsams gegenüber den Schriften des Geistes der Weissagung. Die gegen den Geist der Weissagung gerichtete Verfolgung kommt von innen, nicht von außen.
Zu Beginn des alten Israels, nach 400 Jahren in Ägypten, hielten diejenigen, die das auserwählte Bundesvolk sein sollten, den Sabbat nicht mehr. Sie kannten den Charakter oder die Natur Christi nicht. Sie hielten an Missverständnissen über Gott fest, die sie während der Gefangenschaft verinnerlicht hatten. Die 10 Plagen, die Befreiung am Roten Meer, das himmlische Manna, das Heiligtum und all seine Geräte, die heiligen Zeremonien, der Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste, das Gesetz Gottes, der Fels, der ihnen folgte, das Wasser, das aus dem Felsen kam, der ihnen folgte, und sogar die Schlange an der Stange, sie alle sollten die Erkenntnis Gottes in seinem auserwählten Volk mehren. Es war eine fortschreitende Unterweisung. Diese fortschreitende Unterweisung setzte sich fort, bis die Schriftgelehrten nicht mehr wagten, ihm Fragen zu stellen, und er benannte daraufhin das allerletzte Thema, das sie mit ihm in einer offenen Diskussion haben würden, und es hatte mit dem Namen Davids und damit zu tun, wer und was Christus ist.
Zu Beginn des modernen geistlichen Israels, nach 1260 Jahren im geistlichen Babylon, hielten diejenigen, die das auserwählte Bundesvolk sein sollten, den Sabbat nicht mehr. Sie kannten den Charakter oder die Natur Christi nicht. Sie hielten an Missverständnissen über Gott fest, die ihnen während der Gefangenschaft eingeprägt worden waren. Die Geschichte des Adventismus mit all ihren Wegmarken, Abfällen vom Glauben, Kompromissen und inneren Kämpfen gelangte in den 1880er Jahren an einen Punkt, als T. Desire of Ages veröffentlicht wurde. In jenem Buch ist auf Seite 671 ein Verständnis der Gottheit festgehalten, das sich weit über das Verständnis hinaus entwickelt hat, das aus dem 18. Jahrhundert stammte.
Das alte Israel hatte am Ende seiner Geschichte eine Kontroverse, die durch ein begrenztes Verständnis der Gottheit hervorgerufen wurde, das auf einer Auffassung aus seiner frühen Geschichte beruhte. Das Zeugnis Jesu besagt, ob es der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist ist, sie sind alle die Fülle der Gottheit leibhaftig, Kolosser 2,9. Das biblische Zeugnis sagt, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr, Deuteronomium 6,4.
Das moderne Israel hält an einer Vielzahl von Vorstellungen über die Gottheit fest und nur eine ist richtig. Am Ende des modernen Israels wird Gott das Werk, seinen Charakter zu offenbaren, vollenden, und zwar noch während die Gnadenzeit andauert. Das hat er für die Juden getan und er ändert sich nie. Es steht fest, dass wir in unserem Verständnis von Gottes Wesen und Charakter in alle Ewigkeit weiterwachsen werden, doch es gab eine zielgerichtete prophetische Linie der Wahrheit, die Gottes Bemühungen aufzeigt, sein Volk über sich selbst zu unterweisen, und diese Geschichte ist Teil der Unterweisung, die er jetzt zu vermitteln sucht, und die im prophetischen Wort zu diesem Bildungsprozess enthaltenen Informationen markieren ein Ende der Diskussion, das dem Abschluss der Gnadenzeit entspricht.
Christus ist der präexistente, selbstexistente Sohn Gottes. Wenn er von seiner Präexistenz spricht, führt Christus die Gedanken durch zeitlose Äonen zurück. Er versichert uns, dass es niemals eine Zeit gab, in der er nicht in enger Gemeinschaft mit dem ewigen Gott war. Er, auf dessen Stimme die Juden damals hörten, war bei Gott als einer, der bei ihm aufgewachsen war. Signs of the Times, 29. August 1900. Er war gottgleich, unendlich und allmächtig. Er ist der ewige, selbstexistente Sohn. Während Gottes Wort von der Menschheit Christi spricht, als er auf dieser Erde war, spricht es auch entschieden über seine Präexistenz. Das Wort existierte als göttliches Wesen, ja, als der ewige Sohn Gottes in Einheit und Einssein mit seinem Vater. Von Ewigkeit her war er der Mittler des Bundes, derjenige, in dem alle Nationen der Erde, sowohl Juden als auch Heiden, sofern sie ihn annahmen, gesegnet werden sollten. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Bevor Menschen oder Engel geschaffen wurden, war das Wort bei Gott und war Gott. Review and Herald, 5. April 1906.
In der Textstelle zitiert sie aus Johns allerersten Worten.
Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Es war am Anfang bei Gott. Alle Dinge wurden durch das Wort gemacht, und ohne das Wort wurde nichts gemacht, was gemacht wurde. Johannes 1,1,3.
Am Anfang gab es mindestens zwei Götter, denn Johannes sagte gerade, das Wort war Gott und war bei Gott. Im ersten Vers der Genesis wird das hebräische Wort Elohim als Gott übersetzt. Oft wird im Wort Gottes Elohim in eine grammatische Struktur gestellt, die einen einzigen Gott bezeichnet, doch es ist dennoch ein Plural. Mit seinem zweiten Zeugnis zu diesem Thema räumt Johannes die Auffassung aus, Elohim bezeichne in dem Vers einen einzigen Gott. Sein Zeugnis stellt mindestens zwei Götter fest.
Noch beunruhigender für Antitrinitarier, die behaupten, den Geist der Weissagung hochzuhalten, ist, dass am Anfang der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Ist der Geist, der sich über dem Wasser bewegte, der Vater oder der Sohn, oder war es die dritte Person des himmlischen Trios, wie Schwester White ihn bezeichnet? Auf die ersten drei Verse des Johannes in seinem Evangelium folgen diese Worte.
In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Johannes 1,4,5.
Der Verweis auf Licht und Dunkelheit steht in völliger Übereinstimmung mit dem Anfang der Genesis, wo es heißt,
und Gott sprach, es werde Licht,
und es wurde Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott trennte das Licht von der Finsternis. Genesis 1,3,4.
Wir werden in Kürze auf diese beiden parallelen Passagen über das Licht zurückkommen, das in der Schöpfungsgeschichte, die auf die Einführung der Gottheit folgt, der Gegenstand ist. Am Anfang ist die erste angesprochene Wahrheit die Beschaffenheit oder das Wesen der Gottheit. Aber der Abschnitt endet erst in Kapitel 2, Vers 3, wo wir feststellen, dass die letzten drei Wörter der Schöpfung mit den drei hebräischen Buchstaben beginnen, die zusammen das Wort bilden, das als Wahrheit übersetzt wird.
Der Beginn des Schöpfungsberichts stellt die Gottheit vor, entfaltet dann die schöpferische Kraft seines Wortes und schließt den Abschnitt schließlich mit einer göttlichen Signatur ab, die die Wahrheit, die Botschaft des dritten Engels sowie den Namen Gottes, dargestellt durch Alpha und Omega, repräsentiert.
Und am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen und gemacht hatte. Genesis 2:2-3.
Der Abschluss der ersten in Gottes Wort gelehrten Wahrheiten bildet den Höhepunkt des Abschnitts. Er endet mit den drei Wörtern Gott schuf und machte und betont damit den Beginn des Abschnitts, ebenso aber den Sabbat des siebten Tages. Der Sabbat ist selbstverständlich das Symbol der Schöpfung und das Zeichen zwischen Gott und seinem auserwählten Volk. Wahrheit wird durch die drei Buchstaben dargestellt, die jeweils am Anfang dieser letzten drei Schöpfungswörter stehen. Das Zeugnis betont, wie bedeutsam und wichtig die Sabbatwahrheit ist. Ebenso tiefgreifend ist jedoch, dass diese drei Buchstaben auch die drei Schritte der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft darstellen. So wird im allerersten Abschnitt der Bibel der Sabbat als das Zeichen von Gottes Schöpfermacht auch als Prüfstein am Ende der Zeit identifiziert. Das letzte Buch der Bibel stellt dem Zeugnis des Johannes in seinem Evangelium einen dritten Zeugen zur Seite.
Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden in seinem eigenen Blut gewaschen hat und uns zu Königen und Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben, und alle Geschlechter der Erde werden seinetwegen wehklagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige.
Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und im Reich und in der Standhaftigkeit Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses Jesu Christi. Ich war im Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, die in Asien sind, nach Ephesos und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Offenbarung 1,4-11.
Die ersten drei Verse von Kapitel 1 der Offenbarung benennen die letzte Warnbotschaft und zeigen, wie diese Botschaft von Gott an die Menschheit übermittelt wird. Außerdem heißt es, dass es die Offenbarung Jesu Christi ist, womit eine Unterscheidung zwischen dem Buch der Offenbarung und dem Buch Daniel deutlich wird. Das eine ist Prophetie, das andere Offenbarung.
In der Offenbarung laufen alle Bücher der Bibel zusammen und kommen zu ihrem Abschluss. Hier ist die Ergänzung zum Buch Daniel. Das eine ist eine Weissagung, das andere eine Offenbarung. Das versiegelte Buch ist nicht die Offenbarung, sondern jener Teil der Weissagung Daniels, der sich auf die letzten Tage bezieht. Der Engel befahl: Du aber, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Daniel 12,4, Apostelgeschichte 585.
Im Buch der Offenbarung gibt es prophetische Linien, die erkannt und Zeile für Zeile zusammengefügt werden sollen. Alle diese prophetischen Linien münden im Buch der Offenbarung, aber das versiegelte Buch war nicht das Buch der Offenbarung und es war auch nicht bloß das Buch Daniel, das versiegelt wurde, sondern im Buch Daniel war versiegelt jener Teil der Prophezeiung Daniels, der sich auf die letzten Tage bezieht. Die letzten Tage können im allgemeinen Sinne verstanden werden, doch sie als inspirierte Worte zu verstehen, was sie sind, erfordert auch zu prüfen, ob dem Ausdruck letzte Tage eine prophetische Symbolik anhaftet. Die letzten Tage sind eine spezifische Phase der prophetischen Geschichte, die durch viele Belege gestützt wird. Ich hoffe, diese Geschichte in naher Zukunft darzulegen. Es ist konkret die Geschichte von 1798 bis zum Schluss der Gnadenzeit. Eine Möglichkeit, dies zu erkennen, ist die, dass es im buchstäblichen Heiligtumsdienst einen Tag im Jahr gab, der das Gericht darstellte, und das war der Versöhnungstag. Diese wörtliche Zeremonie versinnbildlichte das, was Schwester White den antitypischen Versöhnungstag nennt.
Der prophetische bzw. geistliche Versöhnungstag steht für die letzten Tage der Gnadenzeit. Er steht für die Zeit des Endgerichts.
Die in Daniel versiegelte Prophezeiung war zweiteilig. Es gab eine Prophezeiung in Bezug auf die letzten Tage, die die Milleriten erkannten und die die Eröffnung des Gerichts ankündigte. Dieser Abschnitt im Buch Daniel wird durch die Vision am Fluss Ulai in den Kapiteln 8 und 9 dargestellt. Die andere Prophezeiung, die in Daniel versiegelt wurde, kündigt den Abschluss des Gerichts an und das Ende des Adventismus und das Ende der Vereinigten Staaten und das Ende der Welt. Diese Vision wurde durch den Fluss Hiddekel dargestellt.
Das Licht, das Daniel von Gott empfing, wurde besonders für diese letzten Tage gegeben. Die Visionen, die er an den Ufern des Ulai und des Hiddekel, der großen Flüsse Chinas, sah, sind jetzt im Begriff, sich zu erfüllen, und alle vorausgesagten Ereignisse werden bald eintreten. Zeugnisse für Prediger 112 und 13.
Die Ulai-Vision wurde 1798 entsiegelt und behandelt Gottes Heiligtum und sein Volk. Die Hiddekel-Vision wurde 1989 entsiegelt, als, wie in Daniel 11, Vers 40 beschrieben, die ehemalige Sowjetunion repräsentierenden Länder vom Papsttum und den Vereinigten Staaten hinweggefegt wurden. Sie behandelt die Feinde des Volkes Gottes. Die beiden Visionen erfüllen dieselbe Funktion wie die sieben Gemeinden und die sieben Siegel im Buch der Offenbarung. Die eine ist die innere Geschichte der Kirche und die andere die äußere Geschichte der Kirche, und beide erstrecken sich durch die gesamte Zeit hindurch und sind besonders für diese letzten Tage.
Aber obwohl uns gesagt wird, dass das Buch der Offenbarung nicht das versiegelte Buch ist, wird uns auch gesagt, dass es ein versiegeltes Buch ist.
Die Offenbarung ist ein versiegeltes Buch, aber zugleich auch ein geöffnetes. Sie berichtet von wunderbaren Ereignissen, die sich in den letzten Tagen der Geschichte dieser Erde ereignen sollen. Die Lehren dieses Buches sind eindeutig, weder mystisch noch unverständlich. In ihm wird dieselbe Linie der Prophetie aufgegriffen wie im Buch Daniel. Einige Weissagungen hat Gott wiederholt und damit gezeigt, dass ihnen Bedeutung beigemessen werden muss. Der Herr wiederholt nichts, was von geringer Bedeutung ist. Manuscript Releases, Band 9, 8.
Das Buch der Offenbarung ist entsiegelt, weil die Prophezeiungen im Buch Daniel entsiegelt sind und eben jene prophetischen Linien, die in Daniel entsiegelt worden sind, sind dieselben, die sich in der Offenbarung finden. Was im Buch der Offenbarung versiegelt war, war ein Teil der Offenbarung, der sich besonders auf Gottes Volk in den letzten Tagen bezog. Als Schwester White diese Aussage schrieb, waren die sieben Donner zu jener Zeit versiegelt. Daher schrieb sie, dass es ein versiegeltes Buch ist. Sie sagte auch, das Buch Daniel sei das Buch, das versiegelt war, in der Vergangenheitsform. Für sie war es 1798 entsiegelt worden.
Was in Bezug auf die sieben Donner während ihres Lebens versiegelt wurde, war nicht einfach die zukünftigen Ereignisse, die durch die sieben Donner dargestellt werden, sondern vor allem die Erkenntnis, dass die sieben Donner dafür stehen, dass der Beginn des Adventismus dem Ende des Adventismus parallel ist. Die sieben Donner offenbaren die wichtigste prophetische Regel, die zum Verständnis der Offenbarung Jesu Christi benötigt wird, und legen zugleich ein Attribut von Gottes Wesen und Charakter offen, nämlich dass er der Anfang und das Ende aller Dinge ist. Die Prophetie macht deutlich, dass es eine zielgerichtete Entwicklung der mit Gottes Wesen und Charakter verbundenen Wahrheiten gibt.
Jesus, wenn er als der Löwe aus dem Stamm Juda dargestellt wird, symbolisiert das Werk, das er vollbringt, indem er Wahrheit im Laufe der Geschichte schrittweise und systematisch offenbart. Er versiegelt das prophetische Wort bis zu dem Zeitpunkt, an dem es verstanden werden soll. Er versiegelt und entsiegelt Wahrheit zum Zweck der Unterweisung. Als Palmoni ist Jesus der wunderbare Zähler, der Herr der Zeit, der seine Geschichte lenkt. Als Alpha und Omega ist er unter anderem der Herr der Sprache. Als der Löwe aus dem Stamm Juda ist er derjenige, der bestimmt, wann den Menschen Wahrheit offenbart wird.
Im ersten Kapitel der Offenbarung wird nach den ersten drei Versen die Gottheit als drei unterschiedliche Einheiten dargestellt.
Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade sei mit euch und Friede.
Von dem, der ist und der war und der kommen wird.
Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind.
Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene von den Toten und der Herrscher über die Könige der Erde. Offenbarung 1, 4, 5.
Die Einleitung des letzten Buches der Bibel richtet eindeutig einen Gruß an die Gemeinde Gottes und benennt dabei den Vater, den Geist und den Sohn. Das Ende von Gottes Wort wiederholt den Anfang und betont dadurch die Bedeutung eines richtigen Verständnisses der Gottheit. Dies geschieht für diejenigen, die Philadelphia sein werden und die 144.000 bilden. Sie sind das letzte Bundesvolk, das im Verlauf der Bundesgeschichte typologisch vorgebildet wurde. Diese Zeugnisse belegen neben anderen Wahrheiten, dass Gott im Verlauf der prophetischen Geschichte schrittweise darauf hingewirkt hat, die Erkenntnis seines Wesens und seines Charakters zu mehren.
Das größte biblische Symbol für das Fehlen der Gotteserkenntnis beim Menschen war der Pharao, der Ägypten repräsentierte. Ein Symbol für die ganze Welt und damit für die gesamte Menschheit. Diese Wegmarke leitet den Prozess am Anfang des buchstäblichen Israels ein, wo Gott seinen Namen kundzutun suchte. Am Ende des buchstäblichen Israels wiederholte sich die Kontroverse um den Namen Gottes. Am Ende des buchstäblichen Israels kennzeichnete Jesus seine Auseinandersetzung mit den Juden, indem er auf die Geschichte Davids Bezug nahm und die Regel der ersten Erwähnung anwandte, um die abschließende Aussage hinsichtlich der laodizäischen Blindheit der Juden zum Ausdruck zu bringen. Sie konnten nicht verstehen, was er sagte, denn sie kannten weder die Regel von Alpha und Omega, noch das Alpha und das Omega, das vor ihnen stand.
Am Anfang des geistlichen Israels findet sich der in der Geschichte des Mose vorgestaltete Konflikt wieder. Im Verlauf der Geschichte der letzten Tage hat der Adventismus viele Gelegenheiten erhalten, mehr von Alpha und Omega zu verstehen, so wie es auch beim alten Israel der Fall war. Es wird am Ende des Adventismus einen Punkt geben, an dem keine Fragen mehr gestellt werden, so wie es zu den Tagen Christi der Fall war.
Wenn wir zu dem Abschnitt in Offenbarung Kapitel 1 zurückkehren, sehen wir, dass Gnade und Friede gesandt werden von dem, der ist und der war und der kommt, und auch von den sieben Geistern und auch von Jesus. Die Gottheit wird dargestellt als Jesus, die sieben Geister und der, der ist und der war und der kommt, sodass wir erkennen, dass es der Vater ist, der die Eigenschaften besitzt, die durch die Bezeichnung der ist, der war und der kommt ausgedrückt werden. Diese Eigenschaften stehen für die ewige Natur Gottes. Er hat immer existiert und in den Versen 8 und 9 wird genau dieses Attribut eindeutig Jesus zugeschrieben.
Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und im Reich und in der Geduld Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, und was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, die in Asien sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Offenbarung 1, Gab 11.
Diejenigen, die eine Bibel besitzen, in der die Worte Jesu in Rot gedruckt sind, wissen, dass in den Versen 8 und 11 Jesus spricht. In diesen Versen macht Jesus deutlich, dass er dieselbe ewige Natur wie der Vater besitzt, indem er sich als der Herr, der ist und der war und der kommen wird, bezeichnet. Außerdem fügt Jesus hinzu, dass er der Allmächtige ist.
Das allererste, was Jesus zu Beginn des Buches der Offenbarung sagt, des Buches, das ausdrücklich als die Offenbarung Jesu Christi bezeichnet wird, ist, dass er das Alpha und das Omega ist, dass auch er ewig ist wie der Vater und dass auch er der allmächtige Gott ist. Die Eigenschaften von Gottes Wesen sind die allerersten Worte, die Jesus im Buch der Offenbarung spricht. Diese Eigenschaften sind für Adventisten, die die ursprüngliche Auffassung über die Gottheit weiterhin verteidigen, ein unmittelbarer Stolperstein. Sie glauben, es habe eine Zeit gegeben, in der der Vater seinen Sohn hervorgebracht hat.
Das Ende des Buches der Offenbarung stimmt mit dem Anfang des Buches der Offenbarung überein. Die Wiederkunft folgt auf die Beschreibung der Gottheit. In Kapitel 22 finden wir, dass das Ende des Buches mit seinem Anfang übereinstimmt und Vers 12 entspricht Vers 7 des ersten Kapitels, in dem er auf die Wiederkunft Bezug nimmt.
Und siehe, ich komme bald, und mein Lohn ist mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte.
Selig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt eingehen. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge in den Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, sage, komm. Und wer dürstet, komme. Und wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, 12-17.
Nachdem er auf die Wiederkunft Bezug genommen hatte, bezeichnet sich Jesus, wie in Offenbarung Kapitel 1, als das Alpha und das Omega. Dann nimmt er eine Unterscheidung vor zwischen denen, die hören würden, und denen, die nicht hören würden, was der Geist den Gemeinden sagte. Er verweist auf den Kommunikationsprozess, der in den Versen 1 bis 3 in Kapitel 1 veranschaulicht ist, indem er zu erkennen gibt, dass er Gabriel mit der Botschaft zu Johannes sandte. Dann kehrt er zu der abschließenden Aussage zurück, die er an die Schriftgelehrten und Pharisäer am Ende des alten Israels richtete. Er verknüpft die beiden Enden des buchstäblichen und des geistlichen Israels, indem er in der Offenbarung denen in den letzten Tagen das erklärt, was die Juden in ihren letzten Tagen nicht verstehen konnten. Er sagt, dass er die Wurzel, Anfang und der Nachkomme Ende Davids ist. Die Frage nach David und seinem Herrn war die letzte Aussage, die Jesus an die wortglaubenden Juden richtete. Und sie steht sinnbildlich für die abschließende Erklärung für jene in den letzten Tagen, die gemäß der Botschaft an die Gemeinde in Philadelphia behaupten, Juden zu sein, es aber nicht sind.
Siehe, ich werde die aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden, es aber nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dazu bringen, zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen und zu erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen. Offenbarung 3,9, Kenk 10.
Diejenigen, die zu Füßen der Heiligen anbeten, sind laodizäische Adventisten, die aus dem Mund des Herrn ausgespien wurden.
Sie meinen, dass jene, die vor den Füßen des Heiligen niederfallen, Offenbarung 3,9, schließlich gerettet werden. Hier muss ich Ihnen widersprechen, denn Gott zeigte mir, dass diese Personen bekennende Adventisten waren, die abgefallen waren und den Sohn Gottes für sich von Neuem kreuzigten und ihn öffentlich zur Schande machten. Und in der Stunde der Versuchung, die noch kommen wird, um jedermanns wahren Charakter sichtbar zu machen, werden sie erkennen, dass sie auf ewig verloren sind. Und von Seelenqual überwältigt, werden sie sich vor den Füßen des Heiligen beugen. Wort an die kleine Herde, 12.
Nach der Bibel und dem Geist der Weissagung sind diejenigen, die zu den Füßen der Heiligen anbeten, Mitglieder der Synagoge Satans. Sie behaupten, Juden zu sein, sind es aber nicht. Die gerechten Adventisten werden in der Gemeinde Philadelphia angesprochen. Die 144.000 sind Philadelphia und diejenigen, die von sich sagen, Juden zu sein, es aber nicht sind, sind Laodicea. In den letzten Tagen gibt es zwei Klassen treuer Menschen, die 144.000 und diejenigen, die Märtyrer sind. Von den sieben Gemeinden gibt es nur zwei ohne jeden Tadel. Die eine ist Philadelphia, die jene repräsentiert, die niemals sterben, und die andere ist Smyrna, die treuen Märtyrer repräsentiert. Die Märtyrer und die, die nicht sterben, Smyrna und Philadelphia, sind die einzigen der sieben Gemeinden, gegen die in der ihnen gegebenen Botschaft kein Tadel ausgesprochen wird. Dennoch mussten beide Gemeinden mit solchen umgehen, die behaupteten, Juden zu sein, es aber nicht waren. So ist es, denn sie sind alle Glieder derselben Gemeinde in den letzten Tagen und haben mit denselben Umständen zu tun. Die eine Klasse ist dazu bestimmt, mit ihrem Blut zu zeugen, dargestellt durch Mose auf dem Berg der Verklärung, und die andere Klasse wird durch Elia dargestellt, der nie starb.
Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe,
dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Bedrängnis und deine Armut, doch du bist reich, und ich kenne die Lästerung derer, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst, siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet 10 Tage Bedrängnis haben. sei getreu bis in den Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Offenbarung 2,8-10.
Als Jesus die bedrängte Lage der Gemeinde in Smyrna beschreibt, macht er nur eine positive Bemerkung, wenn er sagt, aber du bist reich, und stellt sie damit den Mitgliedern der Synagoge Satans gegenüber, die nicht reich sind. Diejenigen in der Offenbarung, die Adventisten sind und meinen, reich zu sein, es aber nicht sind, sind die Juden, die sagen, sie seien Juden, es aber nicht sind, denn sie sind laodizäische Siebenten-Tags-Adventisten. Zu Beginn der Offenbarung wird die Gottheit als drei Personen vorgestellt, und am Ende des Buches der Offenbarung werden Jesus und der Geist direkt erwähnt, nicht jedoch der Vater. Das spielt keine Rolle, denn das Prinzip Zeile auf Zeile, verbunden mit dem Grundsatz, dass das Erste das Letzte veranschaulicht, verlangt, dass der Vater in den letzten Versen der Offenbarung erkannt wird, denn er wird in den ersten Versen bereits als gegenwärtig bezeugt. Es verhält sich nicht anders als im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, wo Johannes den Geist nicht ausdrücklich nennt, der Geist aber als gegenwärtig verstanden wird. Denn der Geist war schon da, als der Ausdruck im Anfang zum ersten Mal geschrieben wurde. Das Zeugnis des Johannesevangeliums in Kapitel 1 beginnt mit derselben Wendung, im Anfang.
Der Anfang ist ein prophetisches Symbol und ist nach prophetischen Regeln zu beurteilen, einschließlich Zeile auf Zeile. Moses Anfang ist der Anfang des Johannesevangeliums, ist der Anfang des Buches der Offenbarung und er ist auch das Ende der Offenbarung. Von diesen vier Zeilen sind zweimal alle drei Personen des himmlischen Trios erkennbar und in einer Zeile, dem Johannesevangelium, könnte der Geist fehlen und in der vierten Zeile fehlt der Vater, aber zusammengenommen sind alle drei göttlichen Personen in allen vier Zeilen vertreten.
Christus kam, um den Vater offenbar zu machen und der Heilige Geist kam, um den Sohn offenbar zu machen. Alle drei brachten ewige Opfer. Der Vater liebte die Welt so sehr, dass er Jesus gab. Jesus liebte die Welt so sehr, dass er einwilligte, für alle Ewigkeit das Fleisch derer auf sich zu nehmen, die er geschaffen hatte. Welche Art des Gebens kommt in der Entscheidung des Schöpfers zum Ausdruck, Teil seiner Schöpfung zu werden? Die dritte Person der Gottheit gab sich selbst, denn er hat die Stellung angenommen, in dem geschaffenen Gebilde namens Menschheit zu wohnen, für alle Ewigkeit.
Es ist wahrscheinlich aus diesem Grund, dass der Heilige Geist immer wieder mit Symbolen des Volkes Gottes in Verbindung gebracht wird. Er ist die Person der Gottheit, die dazu bestimmt ist, bei der Menschheit zu wohnen. Daher werden die Symbole des Heiligen Geistes in der Heiligen Schrift zumeist durch ein Symbol dargestellt, das sowohl den Heiligen Geist als auch die Menschheit repräsentiert. Am Anfang schwebte der Geist über den Wassern.
Und er spricht zu mir. Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Offenbarung 17,15.
Das einzige Möbelstück im von Mose errichteten Heiligtum, für das kein Muster mit genauen Vorgaben für die Arbeiter vorgesehen war, war der siebenarmige Leuchter. Der Leuchter stellt die Verbindung des Menschlichen mit dem Göttlichen dar. Aus diesem Grund war die Gestaltung des Leuchters das einzige Element im Heiligtum, zu dem Menschen beitragen durften. Die sieben Leuchter, in deren Mitte Christus wandelt, werden als die sieben Gemeinden bezeichnet. Doch der Leuchter wurde mit Öl gespeist, was den Heiligen Geist symbolisiert. Und die Dochte der Kerzen, die die Flamme für das Licht trugen, wurden aus den gebrauchten weißen Leinengewändern der Priester gemacht. Sie stehen für die Gerechtigkeit Christi, die als das Licht der Welt leuchtet. Gottes Volk ist das Licht der Welt. Doch dieses Licht wird nur durch das Öl des Heiligen Geistes gespeist. Der Heilige Geist wird in der Heiligen Schrift in seiner Beschreibung oft mit Menschen in Verbindung gebracht.
Und aus dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen hervor. Und es brannten vor dem Thron sieben Lampen mit Feuer, welche die sieben Geister Gottes sind. Offenbarung 4,5.
Sieben Lampen werden hier als die sieben Geister Gottes bezeichnet. Doch es wird uns gesagt, dass die sieben Leuchter die sieben Gemeinden sind.
Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand sahst, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du sahst, sind die sieben Gemeinden. Offenbarung 1,20.
Die sieben Leuchter sind sowohl die sieben Geister als auch die Kirche Gottes.
Und ich sah und siehe, inmitten des Thrones und der vier Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt in die ganze Erde. Offenbarung 5,6.
Die sieben Hörner und die sieben Augen sind auch der Heilige Geist, der in die ganze Erde ausgesandt wird. Und wenn ein Christ getauft wird, wird auch er in die ganze Erde ausgesandt, denn er wurde im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. In dem Segen, der über die Märtyrer der Sonntagsgesetzkrise und über alle ausgesprochen wird, die seit 1844 im Glauben im modernen geistlichen Israel gestorben sind, ist es der Geist, der die Totenrede bei ihren Beerdigungen spricht, wenn er sagt: Ja, sie sollen ruhen von ihren Mühen, denn er war während ihrer Mühen bei ihnen, bis sie ihr Leben hingaben.
Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Schreibe, selig sind die Toten, die von nun an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Offenbarung 14,13.
Wenn wir das Ende und den Anfang des Buches der Offenbarung, den Anfang der Bibel und den Anfang des Evangeliums nach Johannes betrachten, stellen wir fest, dass alle drei Personen der Gottheit vertreten sind, wobei die Gegenwart des Vaters sich durch die Anwendung von Zeile auf Zeile zeigt. Der Sohn ist dort und gibt sich als Alpha und Omega zu erkennen.
Wenn wir erkennen, dass die Vereinigung von Menschheit und Göttlichkeit eine Vereinigung des Heiligen Geistes mit der Menschheit ist, können wir verstehen, warum Symbole des Heiligen Geistes mit Symbolen der Menschheit verknüpft sind. Mit dieser Perspektive vor Augen kehren wir zu den beiden im Anfang zurück, auf die wir so oft eingegangen sind.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war formlos und leer, und Finsternis lag über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott trennte das Licht von der Finsternis. Genesis 1,1,4.
Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.
Es war am Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn entstanden, und ohne ihn ist nichts entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes 1,1,5.
Wenn wir diese beiden Zeugen des am Anfang heranziehen, so gab Gott, das Wort, der alles geschaffen hat, auch sein Leben, denn in ihm war Leben, und sein Leben war das Licht der Menschen. Das Licht eines geschaffenen Menschen ist die Gerechtigkeit des Schöpfers. Die Gerechtigkeit des Schöpfers ist der Docht in den Kerzen im Heiligtum.
Und es wurde ihr gewährt, mit feinem Leinen rein und weiß bekleidet zu werden, denn das feine Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Offenbarung 19,18.
Das Öl, das den Docht speist, symbolisiert das Wirken des Heiligen Geistes im Leben des Gläubigen. Am Anfang war die Erde dunkel und es gab kein Licht. Dann gab Jesus sein Leben, das Leben, das in ihm war, damit die Menschen Licht haben konnten.
Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, deren Namen nicht im Buch des Lebens des Lammes geschrieben stehen, das seit Grundlegung der Welt geschlachtet ist. Offenbarung 13,8.
Als Jesus sich entschied, ein Opfer für die Menschheit zu werden, gab er sein Leben, damit die Menschen Licht hätten. Wie es in diesen beiden Abschnitten der Fall ist, bringt das Licht, wann immer es erscheint, zwei Gruppen von Anbetern hervor, die durch Licht und Finsternis dargestellt werden, die Kinder des Tages oder die Kinder der Nacht.
Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch jener Tag wie ein Dieb überfalle. Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages, wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis an. 1. Thessalonicher 5,4,5.
Wenn wir die enge, ewige Beziehung erkennen, die der Heilige Geist zu den Kindern des Tages hat, können wir verstehen, warum die Symbole sowohl der Kinder Gottes als auch des Heiligen Geistes so eng miteinander verbunden sind. Im letzten Abschnitt der Offenbarung sehen wir Jesus als das Alpha und das Omega. Wir sehen den Vater durch die Anwendung von Zeile um Zeile und der Heilige Geist gibt seine letzte symbolische Darstellung seiner selbst, denn heilige Männer der Vorzeit redeten, wie sie vom Heiligen Geist bewegt wurden. Seine erste Aussage über sich selbst in Genesis zeigt ihn, wie er sich über den Wassern bewegt oder wie er sich über die Menschheit bewegt. Und seine letzte Bezugnahme auf sich selbst lautet wie folgt:
Und der Geist und die Braut sagen: Komm. Und wer es hört, sage: Komm. Und wer dürstet, komme. Und wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22,17.
Vom Anfang bis zum Ende erscheint der Heilige Geist in Verbindung mit der Menschheit, denn die Kinder des Tages stellen eine Vereinigung von Göttlichkeit und Menschlichkeit dar. Paulus stellt, wie auch Jesaja, fest, dass Menschen Gefäße sind und die Leuchter im Heiligtum hatten Gefäße, in die der Docht eingesetzt wurde. Und Öl floss herab in die Gefäße, um den Brennstoff zu liefern, der nötig ist, um das Licht zu offenbaren, das die Gerechtigkeit Christi ist. Wir sind die Gefäße des Heiligen Geistes, der dritten Person der Gottheit, wie er vom Anfang bis zum Ende von Gottes Wort bezeugt wird und ebenso eindeutig in den Schriften des Geistes der Weissagung.
In der Botschaft des zweiten Engels, die am Anfang des Adventismus und am Ende erfüllt wurde, gibt es zwei unterschiedliche Botschaften, eine für die Kirche und eine für die Welt.